SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi, grüß dich.
Vor 3 Wochen hat das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung aus 2019 als teilweise verfassungswidrig erklärt. Dem Urteil nach greift es zu kurz, weil ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung ab 2031 fehlen. Und jetzt ist aber was los in Berlin, jetzt muss nachgebessert werden.
Ja, da brennt echt der Busch. Wobei man sagen muss, eigentlich unverständlich, wenn man das Urteil anguckt. Das ist nämlich nicht die berühmte Klatsche für die Politiker, sondern eher ein kleiner Schubser. Du hast schon gesagt, die Richter haben ja gesagt, bis 2030 ist alles, was ihr macht, irgendwie okay. Erst danach müsst ihr was verändern. Und nun haben sie auch davor massig was verändert. Ich glaube, diesen Aktionismus und diese plötzliche Begeisterung für den Klimaschutz kann man vielleicht auch nur verstehen, wenn man sieht, dass wir im September Bundestagswahlkampf haben und die anderen Parteien sozusagen das Thema Klimaschutz nicht den Grünen alleine überlassen wollten. Und das ist der einfache Versuch, wir räumen das jetzt ab und dann sollen die mal hinterher nörgeln, damit werden die keinen Blumentopf mehr gewinnen. Das ist eine Abwehrmaßnahme gegen ein hohes grünes Ergebnis.
Oh ja, wir werden alles daran setzen, bereits 2045 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, hat Angela Merkel gesagt. Und auch die SPD will ja auch bis 2030 schon den Ausstoß von Treibhausgasen um 65% verringern, also immer im Vergleich zu 1990. Und jetzt wird auf jeden Fall wieder sehr viel über Klimaneutralität geredet. Und wir wollen es auch tun heute. Also, was ist Klimaneutralität überhaupt? Wie bekommen wir das hin und wo stehen wir? Ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Begriff, dass das mal vielleicht klar definiert ist, oder?
Ja, ich denke mal, das heißt in der Praxis, dass ein Land oder die Welt nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre reintut, als auch im gleichen Zeitraum ungefähr wieder rausholen kann. Rausholen, wissen wir ja, im Wesentlichen ist das eben Natur, sind das Bäume, Wälder, Moore, die Böden, die CO2 aufnehmen können. Und raustun, da haben wir ja in den letzten 2 Jahrhunderten mords was geleistet, indem wir den Vorrat der Natur an fossilen Brennstoffen in kürzester Zeit in die Luft gejagt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss eben so weit zurück, dass das wieder im Gleichklang ist, dass das wieder ausgewogen ist.
Ja, hätte ich jetzt genauso gesagt. Also nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie wir auch wieder binden können, beziehungsweise das machen ja Gott sei Dank Wälder und Ozeane unter anderem für uns und Moore.
Unterscheidet das eben von der Null-Emission, das bedeutet, wir würden gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen wollen, verlangt die Natur gar nicht von uns, Ausgewogenheit reicht. Und unterscheidet das, glaube ich, auch noch von CO2-neutral. Das ist auch ganz spannend. Die Chinesen haben ja ihre Ankündigung international für 2060, wollen sie CO2-neutral werden. Mhm. Meistens beschreibt CO2-neutral ja so einen Umrechnungsfaktor. Man macht einfach die anderen Klimagase irgendwie Richtung, rechnet man um auf CO2-Schadenswerte und dann meint es das. Aber in dem Fall meinen die Chinesen wirklich, sie gucken mal nur auf CO2, also auf die fossilen Energien. Gucken zum Beispiel nicht auf den Reisanbau und den Methanausstoß, nicht auf Lachgas und sonstige Gase, sondern sie haben zunächst mal nur eine Aussage nur für CO2 gemacht. Die Amerikaner und Europäer reden immer von Klimagasneutral, da sind die anderen Gase eben mit gemeint.
So, und da ist es mal wichtig zu gucken, wo stehen wir eigentlich und wo müssten wir hin? Und das ist auf jeden Fall ernüchternd. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. 2019 war der Ausstoß global an CO2 36,5 bis 38 Gigatonnen. Das ist ordentlich. Und die Senken, die Kohlenstoffsenken können, also sowas wie Wälder oder Ozeane, circa 10 bis 11 Gigatonnen, schätzt man, aufnehmen. Heißt im Umkehrschluss, also wir dürfen schon noch CO2 ausstoßen, aber halt deutlich weniger als heute, circa 1/4 oder anders gesagt, wir müssen es mindestens um 3/4 reduzieren.
Ja, das ist aber auch eine variable Größe, weil die Ozeane haben schon verdammt viel aufgenommen, sind dabei sauer geworden und warm und deren Vermögen aufzunehmen schwindet auch, genauso wie wir durch die Abholzung faktisch ja das Vermögen der Wälder reduzieren, CO2 aufzunehmen. Das heißt, Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das statisch ist, sondern müssen damit rechnen, dass wir am Ende, um klimaneutral werden zu können, immer noch einen Zacken zulegen müssen.
Ganz exakt. Das ist nämlich eine dynamische Entwicklung, weil wir eben auch Moore trockenlegen und Regenwälder abholzen, du sagst es. Und jetzt gibt es ja momentan zumindest auch schon durchgeführt in der Praxis auch von Unternehmen zwei Wege, wie man denn eigentlich klimaneutral wird. Grob gesagt, also man kann wirklich die Prozesse anpassen und gucken, wie bekomme ich in, keine Ahnung, meiner Produktion von einem Gegenstand den CO2-Ausstoß runter. Oder aber ich kompensiere das einfach. Also ich gucke, dass diese klimaschädlichen Gase irgendwo quasi wegkommen und reduziert werden, aber nicht dort, wo sie direkt entstehen.
Der berühmte Ablasshandel, den wir bei den Flugreisen zum Beispiel hier haben.
Genau, ne? Über den können wir eigentlich gleich mal reden, weil es so ein praktisches Beispiel ist. Und ich war tatsächlich gestern im Supermarkt und habe ganz viele Kartoffelprodukte, verarbeitete Kartoffelprodukte vor mir gehabt, wie zum Beispiel Kartoffelpuffer mit dem Aufkleber klimaneutral. Und das war auch nachverfolgbar, da gab es einen QR-Code, den konnte man scannen. Das ganze Produkt war zertifiziert und man konnte sich auch die Zahlen dazu anschauen. Und dann hat mich aber interessiert, so produzieren die jetzt einfach weiter und kompensieren die dann oder ändern die wirklich ihre Prozesse, um CO2 einzusparen? Und in dem Fall war es wirklich beides. Also die Kartoffelprodukte stammen von einem Hof, die Äcker sind nebendran, kurze Transportwege, die Energie kommt zu 100% aus der hofeigenen Biogasanlage. Die haben ihre Produktionsgebäude auf dem höchsten Energiestand. Sie haben Wärmerückgewinnung bei der Produktion und trotzdem bleiben bei einem Kartoffelverarbeitungsbetrieb über 7000 Tonnen CO2, die pro Jahr kompensiert werden müssen. Und das machen die dann. Und zwar, wie immer, irgendwo in der Welt, meist in Schwellen- oder Entwicklungsländern, wird dann in Umweltschutzprojekte investiert. Und zwar eben genau so viel, dass man die hier entstehenden Klimagase dort ausgleicht. Und in dem Fall war es ein Aufforstungsprojekt in Uruguay.
Das hat allerdings ein natürliches Limit, diese ganze Ausgleicherei. Das findet ja statt. Firmen machen das sehr stark. Die Bundesregierung hat das bislang nicht gemacht, sich aber die Möglichkeit offen gehalten, wenn jetzt die Ziele immer straffer werden, die eigenen, das ein oder andere dann doch durch Zukauf sozusagen zu erledigen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass das ja keine Einzelanstrengung der Bundesrepublik Deutschland oder deines Kartoffelbauers ist, klimaneutral zu werden, sondern die Welt soll es ja werden, dann ist eigentlich ziemlich logisch, dass das Geschäft dann aufhört. Weil wenn das alle werden müssen, kann keiner mehr was verkaufen und anrechnen.
So viele Bäume können wir in Uruguay gar nicht pflanzen.
Nein, ganz genau. Und alle müssen mit den Klimagasen letztlich dann doch runter und können sich eben nicht freikaufen. Das heißt, das ist für die reicheren Staaten eine vorübergehende Möglichkeit, ihr Konto zu schönen. Aber es ist keine Möglichkeit, um Mitte des Jahrhunderts die Welt klimaneutral sozusagen zu kriegen. Also wenn wir dann auf 2045 zulaufen, Ende des Klimaschutzgesetzes, Zielpunkt, dann wird das keine Lösung mehr sein. Das muss uns immer klar sein.
Absolut nicht, weil wir brauchen ja auch diesen Drang zur Entwicklung von CO2-neutralen oder armen Produkten, weil wenn ich nur kompensiere, passiert ja nichts. Ich könnte theoretisch immer mehr CO2 ausstoßen, es wird ja quasi kompensiert. Ja. Und das Ziel ist ja, so viel CO2 wie möglich zu vermeiden, also das Schlechte loswerden, um nicht irgendwie das Schlechte dann auszugleichen. Und da gucken wir jetzt mal drauf, was muss denn eigentlich passieren, wenn wir klimaneutral werden wollen? Aber du holst Luft.
Ja, mir ist noch eins eingefallen. Also es gibt schon noch einen dritten Weg zur Klimaneutralität. Das ist, dass man Klimagase erzeugt, frei werden lässt und sie dann wieder einfängt und wegsperrt.
Carbon Capture and Storage, meinst du?
Das ist der Fachausdruck dafür. Also man fängt den Kohlenstoff wieder ein und sperrt ihn weg. Nichts anderes heißt das. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Zum Teil auch so, dass wirklich Kohlenstoff sozusagen zusätzlich aus der Atmosphäre rausgeholt wird. Man muss ihn dann aber sicher verwahren, weil der hat halt die Tendenz, wenn man ihn einfach in Holzlager zum Beispiel, irgendwann wird das Holz verbrannt, irgendwann ist das Möbel kaputt und wird verbrannt und dann ist das CO2 wieder frei. Man müsste das CO2 also als Gas in Stollen lagern, in unterirdische Erdgasfelder zum Beispiel oder Erdölfelder in Kohleminen. Da gibt es Pläne für. Norwegen macht das relativ umfänglich. Auch in Deutschland habe ich den Eindruck, unter Fachleuten wird das wieder etwas salonfähiger, war lange das Schmuddelkind der Diskussion. Am Ende, wenn es auf 2045 zuläuft, glaube ich, wissen viele, wird es ohne diesen Mechanismus am Ende auch nicht gehen. Also das ist auch ein Punkt, den wir im Blick behalten müssen, aber du hast schon völlig recht. die nächsten Jahre und der Hauptteil der Arbeit, das ist einfach Vermeiden von Klimagasen.
Du hast auch völlig recht. Die Experten sind sich nämlich alle sicher, dass auf jeden Fall, egal was wir für eine Anstrengung machen, irgendwas übrig bleiben wird und dass wir eben mit Carbon Capture and Storage, und da kommen wir nämlich auch gleich drauf, auf jeden Fall am Ende noch was reißen können und auch müssen. Denn es kam jetzt ja erst vor ein paar Wochen raus, die Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 von der Denkfabrik Agora. Ist in Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut, dem Wuppertal-Institut und dem Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos entstanden. Und das Ergebnis war, also man hat sich damit befasst, kann Deutschland klimaneutral sein 2045? Das Ergebnis war, in der Theorie ist das möglich, aber die Theorie ist lang, komplex, schwierig und die gehen wir jetzt durch.
Ja, ja, also die Mechanismen, das heißt eigentlich nur, wir haben die Techniken dafür, aber was das an Veränderung bedeutet, da ist nicht klar, ob wir das als Gesellschaft so ohne weiteres aushalten werden.
Das frage ich mich auch. Also wir können es gleich durchgehen, wir können aber auch schon spoilern. Ja. Ich frage dich direkt, glaubst du, wir sind 2045 klimaneutral?
Ja, da bin ich Zweckoptimist. Ich glaube, dass das funktioniert. Ich glaube nämlich, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo diese ganze Debatte um die Energiewende und Klimaschutz jetzt auch sehr manifest wird. Das war immer so ein bisschen eine Spezialistendebatte und ein Glaubenskrieg. Jetzt ist das ein Geschäftsmodell. Das läuft und da haben so viele drauf gesetzt jetzt auch in der Wirtschaft, dass das laufen wird, dass ich denke, die werden alles tun, um die nötigen Bedingungen dafür zu schaffen, die nötigen Innovationen auf den Markt zu bringen und. Da ist, glaube ich, jetzt einfach ein Schalter umgesprungen.
Man kann das also mal alles zusammenfassen, das habe ich mit der Studie auch gemacht und du kannst eigentlich auch immer reinschreien, wenn du denkst, das könnte schwierig werden, denn die Studie hat einfach zwei große Steps. Einmal, was muss denn jetzt in den nächsten Jahren bis 2030, wir haben es 2021, nur zur Erinnerung, so lange ist das nicht mehr passieren und was muss danach passieren? Also erstmal müssen wir 65% weniger CO2 als 1990 bis 2030 ausstoßen. Heißt, für die Energiewirtschaft, die trägt den Löwenanteil der CO2-Reduktion. Kohleausstieg bis 2030, nicht 2038, wird gefordert.
Ja, das fordern zwar dann Umweltschützer, aber die Logik dahinter, glaube ich, ist eine ganz andere. Bei der Energie kann man wirklich schnell viel holen. Deswegen ist das für die nächsten Jahre so wichtig. Also Kraftwerke sind ganz entscheidend. Und da gibt es auch schon ein Instrument, was wirkt. Das ist die zweite wichtige Voraussetzung, nämlich der europäische Klimagashandel, CO2-Handel mit stark steigenden Preisen für CO2-emittierende Kohlekraftwerke vor allen Dingen. Und dadurch fliegen die wahrscheinlich sowieso aus dem Markt raus, weil das macht auch den Betreibern keinen Spaß, wenn sie mehr für diese Rechte da bezahlen müssen, als sie nachher für den Strom kriegen. Das ist ja kein Geschäftsmodell mehr und deswegen glaube ich, da wird nichts geändert an irgendwelchen Fristen, da wird auch kein Staat eingreifen müssen, sondern das funktioniert ziemlich sicher über den CO2-Handel auf europäischer Ebene. Das ist das, wo ich denke, das funktioniert am allereinfachsten.
Bin ich soweit absolut voll bei dir. Wir haben auch schon mal über den europäischen Emissionshandel gesprochen, da gibt es auch eine Folge zu. Und ansonsten geht es weiter mit der Energiewirtschaft. 70% Strom aus erneuerbaren Energien, vor allem durch den Ausbau von Offshore-Onshore-Windkraft und von Photovoltaik. 70% bis 2030 bei steigendem Strombedarf? Ja, ich würde sagen, das lässt sich schaffen.
Ja, das heißt aber, dass wir da diese ganzen Regularien aufräumen müssen, die bislang den Ausbau behindern. Also einen Tod muss man sterben. Wir brauchen bis 2030, ich glaube, wenn ich die Studie richtig in Erinnerung habe, doppelt so viel Windstrom an Land und dreimal so viel Solarstrom, wie wir heute haben. Das ist eine Menge Holz und der muss beigeschafft werden und der kommt nicht von selbst. Das wird auch kein Preismechanismus sein, keine Marktwirtschaft, sondern da muss der Staat ran und muss gucken, wie er diese Infrastruktur zu Wege gebracht kriegt.
Da muss vielleicht auch nochmal an die Abstandsregeln ran.
Ganz genau, das meine ich damit.
Zum Beispiel jetzt in Bayern. Aber ja, da muss noch was passieren. So, ich fasse die wichtigsten Punkte immer zusammen. Kommen wir mal zum Verkehr. Und ich finde, das ist ein schwieriger Sektor, denn seit 1990 hat sich da in den CO2-Bilanzen nicht viel getan. Deutlich mehr ÖPNV, Rad- und Fußverkehr wird gefördert. Und jetzt wird es aber auch konkret mit Zahlen. Deutlich mehr E-Autos inklusive Plug-ins, also Plug-in-Hybriden, 14 Millionen Also Plug-in-Hybride und reine E-Autos machen aktuell knapp 600.000 aus. Klar, die Zuwachsraten sind da. Allerdings 14 Millionen ist auf jeden Fall auch ein sportliches Ziel.
Ja, das haben die halt so umgerechnet. Der Verkehr hat, wie du schon gesagt hast, bislang überhaupt nichts beigetragen zum Klimaschutz. Und irgendwo muss man anfangen. Da steht eben die Frage, wie viel kann man auf andere Verkehrsträger auslagern? Da haben die Franzosen zum Beispiel jetzt Inlandsflüge zum Teil verboten. Die Spanier setzen auf Billigtarife für Höchstgeschwindigkeitszüge. Ja, wir haben da wenig, was das betrifft, und die andere, der Individualverkehr, da bleibt wohl nur das Elektroauto. Auch dazu haben wir eine Folge beim Auto, Elektro versus Wasserstoff. Da haben wir mal dargelegt, warum es wahrscheinlich zum Elektroauto überläuft, zwangsläufig.
Ambitioniert finde ich auch, dass der Lkw-Verkehr zu 30% elektrisch stattfinden soll. Also entweder mit Batterie, Oberleitungen oder mit der Brennstoffzelle. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, also allein wenn es jetzt da heißt Oberleitungen, bis 2030 muss das passiert sein. Also so Bauanträge in Deutschland und Großprojekte. Also ich finde das ambitioniert. 30% hört sich erstmal nicht viel an, aber gerade in der Lkw-Sparte elektrisch, da weiß ich noch nicht so ganz. Also bin ich noch skeptisch.
Ja, kann man auch sein, aber wie schon gesagt, wer Optimist ist, setzt darauf, dass diese 30%, die werden ja nicht die ganze Zeit sozusagen sein, sondern am Ende der Zeit muss man bei 30% angelangt sein. Das ist dann schon durchaus möglich. Das Entwicklungszyklus reicht da noch hin bis dahin. Nicht so problematisch. Außerdem muss man immer sehen, gerade mit Oberleitung, das ist eher niedriglevelige Technik. Denn das ist ein Elektromotor. Elektromotoren sind nicht so problematisch. Es ist ein Abtaster und sonst hast du da nichts Tolles drin. Du brauchst keine Abgasreinigung und nichts mehr. Also die Dinger erinnern ja nur noch von außen an konventionellen Lkw.
Ich finde das schön, dich heute so optimistisch zu hören. Ich glaube, ich habe dich selten in einer Folge optimistisch, also in der Form so gehört, weil ich irgendwie persönlich, ich saß heute dran und habe diese Studie beackert und dachte mir, irgendwie ist nichts passiert die letzten Jahre, also oder dieses letzte Jahrzehnt großartig. Vor allem im Vergleich zu dem, was jetzt passieren muss. Und wir haben halt schon 2021. Also wir müssten eigentlich heute Nachmittag anfangen, und zwar so richtig. Und das
Da haben schon viele angefangen. Also guck dir an, was die Autokonzerne in den letzten zwei Jahren an Mindchange, also an Sinneswandel hingelegt haben. Na klar kämpfen die nach wie vor auch für den Erhalt des Verbrenners, weil sie da einfach Cash mitmachen. Aber sie sind auch schon auf einer anderen Spur. Und das macht mich eigentlich nur optimistisch, dass da sehr viel in dieser Ingenieursrepublik ganz viele Ressourcen jetzt auf diese Art von Zukunft, eine klimafreundliche Zukunft, gesetzt werden. Und das sollte manches möglich machen, was wir jetzt noch für unmöglich halten.
Das stimmt. Vielleicht habe ich bei Verkehr auch einfach an die Politik gedacht. Wobei man sagen muss, Andi Scheuer wirbt ja auch gerade fürs Rad. Ich meine, das wird sich durchsetzen.
Alleine das ist doch schon mal Gold wert, oder?
So, auf jeden Fall. So, Gebäude. Sanierungsrate 1,6% im Jahr. 6 Millionen Wärmepumpen, vor allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern, ein Wärmenetzausbau, also grüne Fernwärme in Städten und es dürfen nach 2025 nur noch in Ausnahmen fossile Wärmeerzeuger eingebaut werden.
Haben wir schon bisher gehabt. Das ist gar nicht mal neu, nur die Zahlen eben für Wärmepumpen sind praktisch hochgesetzt worden.
Sind sie, wobei ich auch gesehen habe, dass der Einbau in Wärmepumpen bei Neubauten tatsächlich stark nach oben geht in den letzten Jahren.
Ja, und ich glaube, da ist die größte bei Neubauten, haben viele Unternehmen das jetzt auch im Schirm. Mein Eindruck ist, das stagniert alles so, weil viele Heizungsbauer einfach nicht gut aufgestellt sind, was diese Wärmepumpen und alternative Wärmesysteme betrifft.
Absolut.
Die haben halt auch gerne Gasbrennwert verkauft und haben gesagt, das ist das Modernste, was es gibt. Und ich erlebe das auch privat. Egal, was man sagt, heißt es immer am Ende, machen Sie Gasbrennwert.
Ja, also ich kenne das gerade von meinem Vater. Wir haben noch eine alte Ölheizung und der hat sich jetzt mal beraten lassen. Und jetzt kommt auch der Energieversorger und legt im ganzen Ort 2021 demnächst Mitte, Ende des Jahres Gasleitungen. Wo ich mir denke, also brauchen wir Ende des Jahres jetzt noch neue Gasleitungen und neue Gasheizungen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, könnte man auch Wasserstoff durchjagen, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir mit Wasserstoff heizen. Also da sind Wärmepumpen in der Tat, wäre schon besser. Auch Ausbau der Geothermie, also Tiefbohrungen für Häuser geht ja auch. Da haben wir nach wie vor irgendwie keine richtige Infrastruktur in Deutschland. Mehr Angst als Vaterlandsliebe. Und es gibt keine richtige Risikoversicherung, weil das größte Risiko da ist ja, dass ich die Wärme da nicht finde, wo ich gerade bohre. Mhm. Und dann tiefer muss oder ein Stückchen nebendran. Und dann kostet das alles doppelt viel Geld. Da fehlt einfach auch ein System, wie man da vorankommen kann.
So. Dann kommen wir zur Landwirtschaft. Reduktion von Düngemitteln, emissionsarme Ausbringung von Mist und Gülle, Reduktion des Tierbestandes, weil man auch davon ausgeht, dass das Konsumentinnenverhalten sich quasi ändert, weil wir auch immer mehr Fleischersatzprodukte zum Beispiel konsumieren. Allerdings finde ich, die Reduktion des Tierbestands ist jetzt auch nur mal so, ohne große Zahlen hier drin. Aktuell merken wir, das geht leicht zurück. Ob es in der Form zurückgeht, das ist noch eine ganz andere Frage.
Das ist übrigens auch eine der interessanten Sachen an dieser Agora-Studie, die ja nicht das Gesetz ist, um Gottes Willen, müssen das immer wieder betonen, dass die jetzt in ihrer neuen, verschärften Version für 2045 schon klimaneutral so stark auf Fleischersatzprodukte abheben. Das war vorher nämlich nicht der Fall. Da ging es immer bis 2050 und da war einfach ein bisschen runter mit dem Fleisch und dann geht das schon. Da ist eine sozusagen positive Botschaft vom Markt angekommen, Fleischersatzprodukte boomen. Und werden immer besser. Und so die Hoffnung dahinter ist offensichtlich, dass das keine Verzichtsdebatte ist, mehr sein wird, sondern dass die darauf setzen, dass ganz viele Menschen einfach sagen, ist doch egal, ob das Steak vom Rind ist oder von der roten Beete, Hauptsache schmeckt.
Genau. Und sie setzen natürlich auch auf Laborfleisch. Also, dass sich in dem Bereich mehr tut und wir dann doch vielleicht den Burger aus dem Labor zu einem guten Preis essen können. Und
Denn wenn man sich anguckt, auch die Agora ist bei der Landwirtschaft da relativ zurückhaltend, was das betrifft. Das sind ja nicht ganz dramatische Umschiftungen, die da angedacht werden. Und das Klimaschutzgesetz jetzt mit seinen Werten für die Landwirtschaft, das neue, geht auch mit diesem Sektor eigentlich sehr friedlich um. Ja. Die Agora hat ja noch was anderes. Viel mehr als Fleisch steht da ja die Moorwiedervernässung im Mittelpunkt. Da müssten ja, ich habe das mal ausgerechnet, rund 4% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland, die mal Moore waren, auch wieder zu Mooren werden, also wieder vernässt werden. Und das ist natürlich ein dickes Brett. Da musst du den Leuten ja irgendwie abkaufen oder entschädigen oder sonst irgendetwas. Denn das Moor ist gut fürs Klima, aber da wächst kein Weizen mehr.
Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich gerade auf unsere Aufnahmezeit gucke, ich meine, jetzt sind wir bei den ganzen Maßnahmen bis 2030, aber da gibt es noch die ab 2030 bis 45, da kommt das nämlich vor mit der Moorwiedervernässung.
Ach so, okay,
aber ehrlich gesagt,
ich habe das gar nicht so auseinandergezogen, würde ich auch nicht so tun.
Gar nicht schlimm, es waren aber so viele Maßnahmen, die noch dazukommen, ich wollte es für uns teilen, aber wir können auch gerne einfach nochmal eine Folge machen in ein paar Jahren, wie es dann aussieht.
Das müssen wir sogar. Also wir müssen spätestens in 5 Jahren ja die nächste durch die Klimakonferenzen vorgegebene 5-Jahres-Staffel angucken. Da gibt es ja wieder eine Verschärfung. Aber die EU verschärfen, dann wird auch Deutschland verschärfen.
So ist es. So, jetzt waren wir bei der Landwirtschaft, mehr Ökolandbau. Und jetzt kommen wir noch zu einem Block Industrie. Der ist komplexer, weil hier wird eben gleich mal gesagt, Einführung Carbon Capture in Storage, vor allem zum Beispiel in intensiven Branchen, CO2-intensiven Branchen, wie der Zementindustrie und auch Wasserstoffeinsatz. Und beim Stahl, genau, richtig. Und eine strombasierte Dampfproduktion, also ein Elektrokessel, Hochtemperatur-Wärmepumpen. Also es geht auch darum, um einfach Strom und Wasserstoff einzusetzen und damit jetzt relativ schnell auch eine Veränderung zu schaffen.
Da ist eigentlich viel Musik drin. Die Industrie kann da auch, nicht so schnell wie die Energiebranche, längst nicht, aber sie kann eben massig was bewegen. Ich glaube, das würde sie auch. Also mein Eindruck ist von den Stahlunternehmen, auch von großen Chemieunternehmen wie der BASF mit den Steamcrackern, von denen du eben kurz gesprochen hattest, da geht vieles und da gibt es auch einen gewissen Willen. Die haben nur ein Interesse. Wenn wir das machen, dann müssen wir im internationalen Wettbewerb eine Form von Schutz haben. Und das, glaube ich, ist auch irgendwie gerechtfertigt. Denn wir sind ja nicht nur der Unternehmen wegen, sondern auch wegen der Arbeitsplätze in diesen Unternehmen verpflichtet, da nicht einen Raubbau zu betreiben, sondern das zu organisieren, sodass es funktioniert. Und da ist die EU ja dabei, über Grenzzölle auf klimaschädlich erzeugte Produkte was zu tun oder über Absprachen mit den USA und China zum Beispiel, dass man eben alle einheitliche Limits hat beim CO2 und dann braucht man solche Grenzabgaben nicht. Also da braucht man eine internationale Koordinierung, damit das nicht zum Verlustgeschäft wird. Aber technisch denke ich, die Industrie macht das, wenn man ihr sagt, du machst das in einem fairen Umfeld. Und das ist die Zukunft.
Und immer dran denken, das ist natürlich auch eine Chance für ein Land, wenn wir das erste werden, was klimaneutralen Stahl herstellt. Aber natürlich bin ich auch absolut sicher, die Politik muss auf jeden Fall auf dem Weg zur Klimaneutralität öfter mal auch für die Industrie den Geldbeutel aufmachen müssen. Da bin ich mir sehr sicher.
Das ist auch das Erste, was jetzt in diesem Begleit, Beschluss zu dem Klimagesetz heute kam. Nämlich, dass Forschung und Förderung ausgebaut werden. Mhm. Auch wenn sonst nicht viel Habhaftes drinsteht, das steht drin.
Ich finde ja aber schon, also jetzt gehen wir ganz kurz auf dieses, wie geht's weiter nach 2030, dass es schon auch ein krasses Einschneiden ist der Politik. Also das sind sehr viele Vorgaben. Zum Beispiel würde nach Agora es nötig sein, ab 2032 keine neuen Verbrenner und auch keine Plug-in-Hybride mehr zuzulassen. Das ist natürlich auch eine Sache und ich finde natürlich auch bei der Energiewirtschaft, wir brauchen halt enorm viel Strom. Was mich fasziniert ist, knapp 100% mehr Strombedarf im Vergleich zu heute, weil natürlich alles elektrisch läuft.
Ja, also von der Wärmepumpe bei der Heizung haben wir schon gesagt, ist elektrisch über die Autos, ja, bis zur Industrie, die Steamcracker dann eben mit elektrischem Strom, da geht eine Menge durch. Also gar keine Frage, dass wir sehr viel mehr elektrischen Strom brauchen und den auch noch erneuerbar. Also das wird sozusagen der wie sagt man, Basso Continuo in der Barockmusik ist das, ne?
Da kenne ich mich tatsächlich nicht aus.
Der unterliegende, ja, ich mich auch nicht richtig, deswegen ist es immer gefährlich, solche Dinger aufzureißen, aber der zugrunde liegende Rhythmus sozusagen.
So ist es. Also wir können gerne noch irgendwann anders über die weiteren Maßnahmen sprechen, wobei natürlich ist es noch Power to X, also Umwandlung von Strom aus Erneuerbaren zu Kraftstoffen, vor allem für die Binnenschifffahrt und aber auch im Luftverkehr dann schon. Und ich denke, da sind noch einige Dinge drauf. Es ist aber schon, also ich finde es auf der anderen Seite, ich finde es super interessant, so wie sie es durchrechnen und mit auch nachvollziehbaren Dingen, das funktioniert schon. Ich finde aber, es ist halt wirklich, aber das ist auch keine Überraschung, es ist auch wahrscheinlich wichtig und richtig so, eine unglaubliche Kraftanstrengung. Und ich habe halt bei diesen ambitionierten Zielen, vielleicht bin ich heute der Pessimist mal, schon die Frage, ist dieser politische Wille und diese Härte, diese Maßnahmen noch aufzuerlegen und durchzuschreiten, ist das da? Werden wir das quasi schaffen?
Also, Tobi, da gebe ich dir recht. Wenn das nicht auch einen wirtschaftlichen Widerhall findet, wenn da die Wirtschaft drauf setzt, dass die Politik sowieso am Ende schwach wird und wieder nachgibt, dann wird das nichts werden. Aber ich glaube, das nährt meinen Optimismus an dieser Stelle, dass sich jetzt alle einig sind, doch, das ist der Weg und den gehen wir jetzt, Punkt. Mhm. Und dann ist das gar nicht mehr so schlimm mit den ambitionierten Zielen. Ich glaube, ganz viel davon wird dann eher von selbst kommen als durch staatlichen Zwang, weil das Bessere immer der Feind des Guten ist. Und das werden wir, glaube ich, an der Stelle genau erleben.
Ich finde, das ist schon ein sehr schönes Schlusswort, Werner. Mit Blick auf die Zeit machen wir das auch so. Ich würde sagen, wir versprechen jetzt einfach allen, die zuhören, auch noch eine Folge mal zu diesem ganzen Carbon Capture and Storage. Das ist super interessant.
Oh ja, das müssen wir mal machen. Das ist eine sehr gute Idee.
Weil es gibt ja Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Es gibt Direct Air. Es gibt Überlegungen, ein deutschlandweites CO2-Netz zu machen, wo das dann irgendwo hinkommt, wo es hoffentlich sicher gespeichert wird. Da gibt es noch sehr viel zu erzählen und ich glaube, da bleibt uns noch einiges. Von daher würde ich sagen, für heute machen wir Schluss. Ich persönlich bin gespannt, ob wir in den nächsten Jahren das wirklich alles so hart anpacken oder ob wir auch den Weg gehen zu sagen, ach, jetzt kompensieren wir erstmal ein bisschen. Es ist durchaus einfacher für uns. Ist zwar nicht die Lösung, aber es ist erstmal ein bisschen bequemer.
Jupp. Yep.
So ist es. Gut, Werner, ich danke dir und bis die Tage.
Danke dir, ciao.